3 Spieltage in der Bundesliga sind vorbei und schon wackeln diverse Trainerstühle.
In Leipzig, ja auch in Leverkusen, Tedesco und Seoane stehen unter Druck. Wer denn mehr, Malte?
Ja, wenn man auf die Töne aus beiden Lagern hört, dann klingt das eher so, dass Tedesco mehr unter Druck steht. Was hat man da nicht gehört von Oliver Minzlaff? Beschissener Start, nicht Bundesliga-tauglich. Jetzt muss man aber sagen, jetzt hat der Mann, also der gute Domenico Tedesco, ja erst den DFB-Pokal geholt vor wenigen Monaten. Aber im Moment steht ja die Form, die man damals hatte, mit der im heutigen Zustand überhaupt nicht in irgendeiner Relation. Und vor allen Dingen, man hat ja im Sommer 91 Millionen ausgegeben auf Leipziger Seite, hat Raum gekauft, hat Werner gekauft und so weiter, um die Truppe eigentlich zu verstärken. Aber da ist gerade, hat man den Eindruck, nicht wirklich viel besser geworden. Im Gegenteil, also deshalb muss man schon sagen, da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Und ja, ich würde sagen, der wackelt auch mehr als Seoane in Leverkusen.
Ja, bei denen hört man, man stehe hinter dem Trainer, aber das ist ja meist auch der Anfang vom Ende, ne?
Ja, wenn man das so gesagt kriegt, dann schrillen alle Alarmglocken, aber ja, das wäre in diesem Fall aber Stand jetzt unangebracht, denn auch in Leipzig, da sollte man jetzt noch keine große Trainerdiskussion vom Zaun brechen. Vor allem für Seoane ist es die erste Krise überhaupt in seiner Trainerlaufbahn und der hat sich immer aus zumindest so halbwegs heiklen Situationen immer lösen können in der ganzen Karriere. Also ich würde ihm das Vertrauen dann auch nochmal weiter aussprechen. Das scheint man ja bei Bayer auch zu tun. Und ja, ich würde auch empfehlen, da einfach noch ein bisschen zu warten. Aber klar ist auch, wenn der Abwärtstrend jetzt gegen Mainz und Freiburg noch weitergeht, dann werden die auch nicht umhinkommen. Dann ist das wieder mit den Mechanismen des Business.
Naja, richtig. Bin gespannt, was da noch alles passiert. Da bleiben wir selbstverständlich dran. Aber Malte, was passiert denn bei uns heute?
Ja, wir schauen auf einen anderen Krisenherd, auf Eintracht Frankfurt. Oh, da schimpft man ja derzeit ziemlich viel auf den VAR, obwohl man eigentlich auch genügend interne Baustellen noch hätte. Anders als bei den Bayern, die kicken in einer anderen Liga, aber haben trotzdem noch Steigerungsbedarf. Für die Bundesliga reicht's, aber Champions League, ah, da gucken wir gleich nochmal drauf und wir gucken auf das, was die Radfahrer ab morgen bei der Deutschlandtour so erwartet.
Und wir sagen guten Morgen zu Stand jetzt, euer erster Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mit uns, mit Andreas Wurm.
Und mit Malte Asmus. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt, aber jetzt bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen Stand jetzt mit dem SED Newsblog.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Top-Thema.
Du wirkst gerade ein bisschen abgelenkt.
Ja, warte mal ganz kurz. Ich rechne gerade. Also, warte mal ganz kurz. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Also, nach 3 Spieltagen, ja, 3 Siege, 9 Punkte, ein Torverhältnis von 15:1. 3 im Sinn, 2 fallen lassen. Was meinst du, was kommt da am Saisonende raus?
Wenn man es hochrechnet. Also, ich war nie besonders gut in Mathe, aber eins kann ich dir sagen. Nach 3 Spieltagen 3 Siege, nach 34 müssten es dann 34 sein. Und das weiß ich, das sind 102 Punkte, die man da maximal holen kann.
Und 170:11 Tore. Das ist also das, was wir erwarten können, wenn die Bayern in diesem Stil genauso weitermachen wie bisher, ne?
Ja, sehr viel Konjunktiv dabei. Ich wage mal zu behaupten, ganz so einfach lässt sich das nicht hochrechnen. So wird es sicherlich nicht kommen. Die werden definitiv ein paar Punkte liegen lassen, glaube ich schon. Aber zumindest grundsätzlich ist die Richtung ja vorgegeben. Und Stand jetzt stehen die Bayern nach 3 Spieltagen schon besser da als jedes andere Team, inklusive die Bayern selbst in den bisherigen Bundesliga-Saisons. 60
ja.
Stück gab es davon immerhin schon.
Naja, das spielen mal wieder in einer anderen Liga, ne? Und das ohne Robert Lewandowski. Und gerade dessen Abgang hat ja viele dazu veranlasst, von einem Ende der Bayern-Dominanz zu sprechen. Also erstmal auch zu Recht, ne? Bei so vielen Toren muss ja fragen, wer schießt die denn dann? Aber nach 8,82% der Saison deutet darauf nun wirklich gar nichts mehr hin. Also 8,82% habe ich gerade ausgerechnet, Walter.
Ja, das hast du gut gemacht. Also danke. Ich glaub dir das einfach mal. Ich habe meinen Taschenrechner jetzt hier nicht liegen. Du wirst das schon richtig gemacht haben. Man könnte aber fast den Eindruck kriegen, als würde die Bayern-Offensive von dieser Fessel Lewandowski jetzt befreit sein. Jetzt kann und darf sie viel variabler spielen, als sie das mit Levi hätte tun können. Denn wenn der mal nicht angespielt wurde, dann war er ja noch schnell beleidigt.
Naja, also mich erstaunt das ehrlicherweise kolossal, ja. Also mich wundert es nicht, dass das alle gute Fußballer sind, aber mich erstaunt es wirklich. Und jetzt darf ja auch nur wirklich jeder mal. Müller, Mané, Gnabry, Sané, Musiala. also sie haben ja auch alle schon getroffen und ja, gönnen dem anderen dann aber auch die Tore. Ne? Das ist, es ist ein neuer Teamgeist bei den Bayern entstanden. Das hat auch Julian Nagelsmann am Sonntag bei DAZN erklärt.
Aber der hat trotzdem noch ein kleines Problem, der Nagelsmann, denn der muss jetzt selber für Motivation sorgen, dass die vor allem bei allen seinen Schützlingen dann auch oben bleibt, denn die Konkurrenz, die spielt ja nicht mit, die macht nicht viel Motivation, die lässt schon wieder abreißen, haben wir gestern ja schon erklärt.
Naja, die Champions League, ne, geht ja bald wieder los, sollte eigentlich Motivation genug sein und mit Blick darauf hat Nagelsmann ja auch noch ein paar sportliche Baustellen zu bearbeiten, die in unserer Liga so nicht auffallen, das sieht man ganz einfach. In einer anderen aber schon, gegen Bochum ließ Bayern defensiv dann doch wieder einiges hinten zu. Ne? Also in den K.O.-Spielen der Königsklasse könnte das dann auch schon wieder tödlich sein.
Analyse.
Uiuiui, ui. Bei Eintracht Frankfurt ist der Europacup-Rausch mittlerweile, ich wollte fast sagen ausgeschlafen, aber er ist auch abgeflaut. Jetzt herrscht Katerstimmung. Der Fehlstart in die Liga ist komplett und die Negativserie scheint einfach kein Ende zu nehmen. Woran liegt denn das, Malte?
Ja, wenn du den Frankfurt in der Zeit zuhörst am VAR.
Ah, natürlich,
das,
klar.
Ist das der Schuldige sehr schnell ausgemacht. Der sorgte mit diesem zurückgenommenen Foul-Elfmeter bei Hertha BSC erstmal für Ärger, kostet einen vermeintlichen Sieg. Und jetzt gab es beim späten Ausgleich des ersten FC Köln wieder so eine Situation, wo dann möglicherweise Punkte geklaut wurden, in der der VAR auf jeden Fall vermeintlich gegen Frankfurt entschied. Ein angebliches Abseitstor der Kölner wurde ja durchgewunken.
Okay, lass uns das mal einordnen. Also ich finde, über beide Entscheidungen kann man durchaus diskutieren. Ja, wie häufig bei diesen Entscheidungen des VAR. Wenn der VAR bei diesen strittigen Entscheidungen vielleicht ja auch im Sinne der Frankfurter entschieden hätte, dann hätten sie jetzt nicht nur 2 Punkte auf dem Konto, dann sähe die Situation in Frankfurt ja vielleicht schon so ein kleines bisschen anders aus.
Dann würden wir wahrscheinlich jetzt nicht drüber reden, das stimmt schon. Aber wenn jetzt nur über diesen VAR diskutiert wird, sollte man trotzdem bei der Eintracht nicht vergessen, dass da noch ein paar mehr Probleme natürlich aktuell schwelen, also die dann auch Grund genug wären, um ja einen schwachen Saisonstart dann einfach hinzulegen. Also da ist schon mehr hinter als nur der VAR.
Ist ja eine deiner ausgemachten Lieblingsmannschaften. Entschuldigung. Hau mal raus, was denkst du, woran liegt's?
Naja, da ist ja zum einen der Abgang von Philipp Kostic. Das kann ich ja mal ohne irgendwelche Antipathien oder Sympathien zu haben, einfach mal neutral feststellen. Wenn so einer weg ist, das schmerzt natürlich an allen Ecken und Enden. Einmal, weil er als Antreiber auf dem Platz fehlt, aber dann, weil er auch im System fehlt. Denn eigentlich wollte Oliver Glasner ja eine Dreierkette spielen lassen, hat jetzt ohne Kostic gegen Köln erstmal auf Viererkette umgestellt.
Ja, war aber jetzt nicht ausschlaggebend fürs Gegentor, ne?
Nee, das stimmt. Defensiv war das insgesamt okay, was die Frankfurter gemacht haben. Aber trotzdem, so ein Systemwechsel ist ja schon eine Umstellung in der Mannschaft. Die muss man ja schon berücksichtigen. Da ist ja dann doch die Statik so einer ganzen Truppe ein bisschen anders. Und eine Abwehrreihe hat ja auch Aufgaben nach vorne. Da ging bei Frankfurt speziell über die Außen sehr, sehr wenig. Und dazu kam dann noch, dass auch die eigentlichen Offensivkräfte jetzt rund ums Tor der Kölner nicht sonderlich effektiv waren. Also da ist generell noch sehr viel Sand im Getriebe der Eintracht. Aber auch die Neuzugänge, muss man ja auch sagen, das ist auch noch so ein Problempunkt, die sind ja noch nicht komplett integriert. Pellegrini zum Beispiel, der von Juve als Kostic-Ersatz kam, der spielt auch noch viel defensiver als Kostic, traut sich vielleicht natürlich auch noch nicht so viel, wurde auch nach dem Spiel gesagt, der muss sich da noch richtig einfinden, aber auch Mario Götze, der ist ja schon ein bisschen länger da, auch der sucht noch seinen Platz.
Ja, es sind Kleinigkeiten, die fehlen, so sagt es Oliver Glasner, aber offenbar viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen, zu denen zu einem Überfluss ja auch noch dann die VAR-Problematik kommt, ja, und das alles gibt's zusammengenommen dann schon auch ein größeres Problem. Das stand jetzt das Saisonziel, in der Liga besser abzuschneiden als Platz 11. Letzte Saison erstmal ziemlich erschwert, die Aufgabe.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 23. August 2015, da lief Usain Bolt im WM-Finale von Peking das Duell Gut gegen Böse.
Ja, so war das Rennen gegen Justin Gatlin überschrieben worden. Der Gute, das war Bolt. Und der Böse war Justin Gatlin, der umstrittenste Läufer seit Ben Johnson.
In seiner Karriere mehrfach gedopt, mehrfach gesperrt gewesen. Bolt dagegen nie, das war der Saubermann. Und beide standen sich nun beim Showdown dann in den Startblöcken nicht gegenüber, aber sie standen nebeneinander. Und Gatlin hatte den Zweikampf vorher sogar schon mit dem legendären Kampf im Boxen zwischen Muhammad Ali und George Foreman 1974 verglichen, hatte gesagt, das wird wie der Rumble in the Jungle.
Ja, und wie damals Ali gewann auch diesmal der Favorit der Fans, die vor dem Rennen immer wieder Usain Bolt, Usain Bolt gerufen haben. Und der lieferte, trotz zuvor, sagen wir mal, mäßiger verlaufener Saison Stationen, ja.
Ja, aber beim Höhepunkt war er dann eben voll da, ja. 9,79 Sekunden, damit hat er Gold gewonnen und Gatlin dann auch um eine Hundertstel geschlagen. Oder man muss auch noch etwas anderes dazu ergänzen, es war Bolts letzte WM-Goldmedaille in seiner Karriere.
Ja, zwei Jahre später nämlich musste er ausgerechnet Gatlin in London Gold überlassen, gewann selbst dann nur Bronze, beendete dann auch seine Karriere.
Analyse.
Malte, du als Radsportexperte, sag mal, die Deutschlandtour, ne? Das war doch früher, wenn ich mich erinnere, mal zu Hochzeiten auch des Radsportbooms in Deutschland ein richtig fettes Event.
Na, auf jeden Fall. Das war eine richtig wichtige Tour, ein wichtiges Rennen auf der World Tour. Also World Tour, für alle, die es nicht wissen, quasi die Champions League des Radsports. Also da ging es Mitte der Nullerjahre gerade richtig hoch her, eine Woche lang. Und das ist schon lange nicht mehr so. Zur World Tour gehört die Deutschlandtour mittlerweile auch nicht mehr. Jetzt gehört sie zur kleineren Pro Series des Weltverbandes.
Mhm. Ja, hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass sie zwischen 2008 und 2018, also immerhin 10 Jahre, ja im Prinzip tot war. Also wurde gar nicht gefahren. Ja, und jetzt muss sie sich so langsam aber sicher und ziemlich mühsam wieder hocharbeiten.
Hat aber nichts damit zu tun, dass ich 2007 da mal also als Reporter teilgenommen habe.
Bin ich jetzt nicht sicher. Also das ist ich habe das auch in den Büchern, in den Chroniken habe ich das gelesen. Ich weiß es nicht. Also man hört diese und jene.
Die haben es danach eingestellt, deswegen haben wir gesagt, um Gottes Willen.
Der Asmus kommt, jetzt muss man aufpassen.
Ja, möglicherweise, aber gut. Ab morgen kann sie ja wieder einiges an Wiedergutmachung betreiben.
Ja, und du bist nicht dabei, also beste Voraussetzung, dass richtig was geht da. Also sie startet in Weimar mit einem 2,7 Kilometer langen Prolog. Läuft insgesamt über 5 Tage und endet dann über die Stationen Meiningen, Marburg und Freiburg in Stuttgart. Insgesamt werden 710 Kilometer gefahren und mehr als 11.000 Höhenmeter überwunden.
Unter anderem von einigen der besten deutschen Fahrer stand jetzt, also Emanuel Buchmann, der musste ja die Vuelta absagen, soll jetzt hier stattdessen mitfahren, Ersatzbefriedigung sozusagen. Titelverteidiger Nils Pollitt ist dabei. Und Simon Geschke, erinnern uns, bei der Tour im Sommer ja lange ums Bergtrikot gekämpft, der ist auch mit am Start.
Jetzt hast du uns den Mund wässrig gemacht mit nationaler Prominenz, aber was ist denn mit der internationalen? Ist da auch jemand dabei?
Das kann sich auch durchaus sehen lassen. Fabio Jakobsen aus den Niederlanden ist dabei, der derzeit wohl weltbeste Sprinter. Der fährt da um Etappensiege mit. Auch Caleb Ewan ist mit dabei, der Australier. Oder für das etwas anspruchsvollere Terrain, Romain Bardet, der Franzose, mit dem muss man tatsächlich in den Bergen sicherlich rechnen. Und da könnte man vielleicht auch Ex-Tour-Champ Egan Bernal auf der Rechnung haben, obwohl für den geht es eigentlich eher darum, nach seinem schweren Trainingsunfall Anfang des Jahres jetzt mal wieder wichtige Rennkilometer zu sammeln.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Dynamo Kiew spielt heute ums Ticket für die Champions League, aber die Ausgangslage ist ziemlich mies, denn bei Benfica Lissabon muss der Rekordmeister der Ukraine 0:2 aufholen.
Und bei der Spanien-Rundfahrt, da ist nach dem Ruhetag dann heute wieder Programm, da steht die 4. Etappe an für Spitzenreiter Edoardo Affini aus Italien und seine Konkurrenten. Da geht's über 152,5 Kilometer nach La Guardia. Unter anderem warten da zwei knackige Bergwertungen und ein kurzer Schlussanstieg auf die Fahrer und man könnte diese Etappe schon so als ersten Test für den Formstand der Vuelta-Favoriten klassifizieren.
Ja, und unsere Form könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, ab morgen wieder testen. Ab 7.07 Uhr sind wir selbstverständlich wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Genau, denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.